Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Genau, mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor der Kirche für Siegen und ich darf heute predigen. Mein Umfeld merkt das immer, wenn ich eine längere Zeit nicht gepredigt habe, dann rede ich sehr viel und dann muss ich Menschen irgendwas sagen und dann ist immer so das Feedback, Gerrit, du hast schon 2 Wochen, ist jetzt auch nicht so lang, aber genau, ich liebe das, ich mag das einfach gerne aus meinem Herz zu sprechen. Und das möchte ich auch heute tun. Heute starten wir nämlich mit einer neuen Predigtserie, Anbetend Leben. Und was bedeutet Anbetend Leben? Anbetend Leben bedeutet, dass man Gott in den Mittelpunkt seines Lebens stellt. Also erstmal sagen wir Gott, man kann auch anders anbetend leben, wenn es jetzt kein Gott ist. Aber in unserem Kontext, wir möchten, dass Gott in dem Mittelpunkt unseres Lebens steht. Aber sogar nicht nur, dass er im Mittelpunkt ist. Ich finde, das ist nicht greifbar, auch zu sagen, ja, Gott ist im Mittelpunkt meines Lebens. Was bedeutet das? Sondern, dass das Handeln eine Tat daraus folgt, es quasi erkennbar ist an meinem Handeln, dass Jesus oder Gott der Mittelpunkt meines Lebens ist. Und die Grundlage dieser Serie, ich muss klicken, ist Römer 12, Vers 1. Das ist das Kapitel für dieses Jahr. Und das Kapitel startet mit, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Er sagt das ja am Anfang so ein bisschen, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gott ist. Die Verse vorher zeigt er auf, wie groß Gott ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf, auf die Größe Gottes ist, dass wir unser Leben zur Verfügung stellen für ein, wie schön er sagt, ein lebendiges und heiliges Opfer. Und das ist der wahre Gottesdienst. Ja, also nicht nur Gottesdienst, nicht nur das, was am Sonntagmorgen hier passiert oder irgendwo anders in Gemeinden oder Kirchen, sondern der wahre Gottesdienst ist das, was in unserem Leben passiert, wo wir ein heiliges, lebendiges Opfer sind. Für uns ein bisschen auch schwer zu greifen, heiliges Opfer, was bedeutet das? Auch sehr negativ behaftet irgendwie dieses Wort. Aber es ist eine Haltung, die da rauskommt und das auch, was sich durch die Serie durchzieht, ist eine Haltung. Ja, von einem anbetenden Leben und das Opfer ist etwas, was ich gebe auch von mir aus und ist immer etwas, was mich was kostet, aber ist auch etwas, wo ich keinen Nutzen daraus, also keinen direkten Nutzen daraus habe, es ist eine dienende Haltung. Das ist eigentlich die Haltung von einem anbetenden Leben, ist eine dienende Haltung. Etwas tun, was nicht direkt zu einem Vorteil für mich führt, das ein Opfer bringen, sage ich mal. Und das ist genau das, was Jesus auf Erden gemacht hat. Als Jesus auf der Erde war, hat er durch sein Handeln, er hatte quasi ein anbetendes Leben geführt. Er hat durch sein Handeln, hat er auf Gott hingewiesen. Er war quasi ein Wegweiser Gottes. Mit allem, was er getan hat, hat er nicht sich selber verherrlicht, sondern er hat mit diesen Taten auf seinen Vater, auf seinen himmlischen Vater gezeigt. Und es war ein Dienen, was er gemacht hat. Und das wollen wir auch im Markus-Evangelium sagt er es ganz schön. Der Kontext vorher, die Verse ist, deswegen startet es hier ein bisschen wütend, ein bisschen verärgerte Jünger auf jeden Fall am Anfang, weil dieser Jakobus und Johannes vorher gefragt haben, hey Jesus, wenn wir in den Himmel kommen, die Ewigkeit, wäre es möglich, dass der Jakobus und Johannes und ich neben dir Platz nehmen? So an der Front, wir sind ja auch was Besonderes, wäre das nicht möglich? Und darauf kommen dann die Verse. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allem bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. In diesen Versen steckt ganz viel Teaser für Palmsonntag, für Ostern, für auch die nächste Predigtserie, weil auch in diesen Versen schon gezeigt wird, Er macht einen Unterschied zwischen Reich Gottes und weltliches Reich. Wie es auf der Welt funktionieren würde, da würde es so funktionieren, wie Jakobus und Johannes das gemacht haben. Hey, ich will vorne hier, ich will einer der Oberen sein. Und das Reich Gottes funktioniert nicht so. Es funktioniert nicht so, dass da jemand ist, dem gedient wird, sondern es eine dienende Haltung ist. Kleiner Teaser, Palmsonntag. Eine anbetende Haltung ist eine dienende Haltung. Ja? Und dienen ist für uns auch ein bisschen negativ behaftet. Ja? Dienen, wo es auch ein erniedrigendes Dienen sein kann. Aber die Definition von dienen, wie ich das so versucht habe zusammenzukriegen, ist, dienen bedeutet, seine Kraft und seine Zeit nach dem Willen eines anderen und zu dessen Nutzen einzusetzen. Das bedeutet, ich diene jemanden. Eigentlich in unserem deutschen Denken ist dienen super ineffizient. Weil ich sag mal, wenn ich in Deutschland was mache, dann habe ich eine Effizienz dahinter. Also ihr kennt das, wenn, hoffentlich kennt ihr das nicht, aber ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Ja, wenn man einen Unfall hat mit einem Auto, keine Ahnung, ich hatte früher mal einen A3 gehabt, habe einen Unfall gebaut, der konnte noch fahren, aber die Versicherung kommt, die guckt sich das Auto an und rechnet das durch. Das Auto hat 5.000 Euro gekostet, der Schaden ist so hoch, das wäre gar nicht, wird sich gar nicht rentieren, ja, dieses Auto zu reparieren. Das wäre jetzt nicht im dienenden Gedanken gesagt, dass wir dann, ja gut, das Auto fährt zwar noch, habe ich dann auch noch verkauft, ja, als laufendes Auto, aber es war für die Versicherung ein Totalschaden. Und so ist dieses Dienen wäre jetzt eigentlich dieses Auto zu nehmen, Zeit und Geld rein zu investieren, was sich gar nicht lohnt. Also in unserem rechnerischen Denken nicht lohnen würde. Das ist etwas, ich investiere Zeit und Kraft in etwas, wo ich direkt vielleicht gar keinen Nutzen habe, als ineffizient einfach. Denn die Motive des Dienenden sind nie auf sich selbst gerichtet, sondern immer auf sein Gegenüber. So war Jesus, als er gedient hat, seine Motive waren nicht auf sich selber gerichtet, sondern waren immer auf seinen Vater im Himmel gerichtet. Und genau die Haltung wollen wir uns in dieser Serie anschauen. Wie kann ich mit meinem Leben Gott anbeten und auch ihm und Menschen dadurch dienen? Und heute starten wir mit anbetend Leben in meinem Umfeld. Wie kann ich meiner Stadt dienen? Wie diene ich meinem Umfeld? Der René hat das ja ein bisschen schon angefangen. Ich muss, um das zu starten, was es bedeutet, unserer Stadt oder unserem Umfeld zu dienen, muss ich ganz am Anfang der Bibel anfangen. Ganz am Anfang, erste Buch Mose, wenn du die Bibel aufschlägst, die ersten Verse, dort schafft Gott die Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und für manche, die kennen dieses Bild von letztem Jahr, von dieser Predigtserie, aber ich muss es nochmal deutlich machen, was es bedeutet, auch für uns Menschen auf dieser Erde zu leben. Gott schafft Himmel und Gott schafft Erde. Und wir als Menschen, lesen wir auch am Anfang der Bibel, er schafft alles aus Worten. Ja? Er schafft quasi die Erde aus Worten. Die Tiere schafft er auch nur durch sein Wort. Licht macht er durch sein Wort. Aber uns Menschen, ganz interessant, macht er nicht nur durch das Wort, sondern er nimmt die Erde, er nimmt quasi die Erde, die er geschaffen hat, nimmt davon Erde, bastelt daraus Menschen, formt einen Menschen und haucht in den göttlichen Atem ein. Und das ist ein Bild. Wir sind aus der Erde in die Erde reingesetzt. Ja, wir sind quasi aus der Erde geschaffen, in die Erde reingesetzt, aber erfüllt durch den Geist Gottes. Das sind die beiden Sphären, die sich überschneiden. Wir sind aus der Erde geschaffen, in die Erde reingesetzt, ja, und erfüllt durch den Geist Gottes. Und genau diesen Zwischenbereich, den ihr seht, dieses Überlappen der zwei Bereiche Himmel und Erde, ist, wo früher der Garten Eden war. Für diesen Bereich waren wir geschaffen. Gott hat uns geschaffen, uns Menschen, für diesen Bereich. Ja. Er hat uns einen Auftrag gegeben für diese Erde, ja, sie zu bebauen und zu bewahren. Aber wir waren in diesem Bereich, wir konnten mit Gott durch den Garten spazieren. Adam und Eva, oder Adam ist durch den Garten spaziert, wie Gott, als würde er einfach neben ihm mitlaufen. Er konnte face to face, konnte er ihn sehen. Von Angesicht zu Angesicht konnte er Gott sehen. Dafür war der Mensch geschaffen, in diesem Bereich zu leben. Ja, Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu haben. Genau. Das war, wie wir geschaffen wurden. Dann gab es ein kleines Eklat, das mit der Frucht, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, wir essen von dieser Frucht, die wir nicht essen sollen. Und der Tod, die Sünde, sagt man so schön, der Tod kommt in die Welt. Ja, bis dato gab es keinen Tod in der Welt. Das bedeutet aber auch, dass kein Tod war. Eine kleine Seitennotiz für alle Vegetarier und Veganer. Damals ist kein Tier gestorben. Es gab keinen Tod. Das heißt, höchstwahrscheinlich war Adam und Eva auch Vegetarier gewesen am Anfang. Vielleicht würde ich das jetzt ein bisschen auf. Vielleicht fokussiere ich das jetzt gerade auf was anderes. Aber wir machen weiter. Und dann kommt dieser Apfel, diese Frucht. Der Tod kommt in die Welt. Wir müssen diesen Ort verlassen. Wir müssen aus dem Garten Eden raus. Nicht, weil Gott sagt, hey, ihr seid nicht nett und müsst jetzt hier raus. Ihr seid einfach blöd. Ich will euch jetzt irgendwie eins auswischen. Deswegen müsst ihr aus meinem schönen Garten raus. Sondern es war die Konsequenz. Paulus sagt es später auch. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das ist die Konsequenz. Und die Sünde trennt uns von Gott. Wir können nicht in der Gegenwart Gottes sein, wenn wir in der Sünde leben. Ostern geht es ein bisschen weiter damit, aber so. Wir gehen da raus und deswegen, kurze Zusammenfassung, deshalb musste Jesus sterben, um diese Sünde, deswegen sagen wir auch, er ist für unsere Sünde gestorben. Er hat den Tod besiegt. Das sind so Worte, die du vielleicht schon mal gehört hast. Vielleicht hast du gar keine Ahnung, was es bedeutet. Aber er hat den Tod besiegt, bedeutet, dass wir wieder in diesen Raum kommen können, in diese Gegenwart Gottes. Ganz am Ende der Bibel, das quasi ganz links ist, Gott schafft uns den Garten Eden. Ganz am rechten Seite der Bibel, Offenbarung 21, kannst du nachlesen. Wir leben in einer Stadt, Gott schafft eine Stadt, in der wir leben und Gott lebt unter den Menschen. Das ist das Ziel Gottes, das Ziel der Schöpfung, die Schöpfung wiederherzustellen. Und deswegen musste Jesus sterben. Bisschen viel Input am Anfang, aber ich muss es machen, um euch zu zeigen, wir leben auf dieser Erde, wir leben in diesem unteren Bereich gerade, ja, aber sind nicht für diesen Bereich geschaffen, sondern wir sind geschaffen für diesen Bereich, wo sich Himmel und Erde überschneidet, in die Gegenwart Gottes, Offenbarung 21, für diesen Bereich sind wir geschaffen. Und auch Jesus macht die Trennung im Johannesevangelium 15, macht er die Trennung von Welt und Kinder Gottes. Also hier wird quasi die Welt als Person auch genannt. Ja, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hassen. Hier geht es ein bisschen um eine andere Thematik, aber ich habe es genommen, um diese Trennung zu zeigen. Jesus selber sagt, hey, ihr seid nicht für diese Welt geschaffen. Ja, ich habe euch aus dieser Welt heraus erwählt, herausgerufen, sagt man auch, für etwas anderes. Wir leben hier, aber diese Welt ist nicht unser Zuhause. Denn wir sind geschaffen für den Bereich, für diesen mittleren Bereich, für diesen Bereich sind wir geschaffen. Da sind wir ein bisschen näher letztes Jahr bei der Predigtserie Heilige Momente drauf eingegangen, wie wir es schaffen in unserem Alltag, in diesen Bereich zu kommen. Nichts Magisches, sondern mit auch geistlichen Disziplinen, wie ich es schaffe, in diese Gegenwart Gottes zu kommen, um bei Jesus zu sein. Okay, seid ihr noch da? Sehr gut. Manchmal muss man um so ein bisschen, Leute, ich habe einen Prozess durchgemacht in meinem Kopf und ich versuche euch ein bisschen da mitzunehmen, um zu verstehen, was es bedeutet, unserer Stadt zu dienen, weil das einfach einen Unterschied macht. Ja? Und wir sind als Kinder Gottes Fremde in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal spürst oder ob du das irgendwie auch selber wahrnimmst. Ich habe mit 23 Jahren bin ich Christ geworden, bin quasi mit 23 Jahren ein Kind Gottes geworden. Und wenn ich jetzt so die Welt anschaue, fühle ich mich wie ein Fremder. Ja, ich höre das, wenn ich Radio höre, dann höre ich Menschen, die über etwas reden, was mich null mit einbezieht. Vielleicht kennst du das Gefühl selber auch, in so einem Raum zu sein und du merkst irgendwie fühle ich mich hier fremd. Und wir sind Fremde auf dieser Welt. Zum Beispiel auch bei meinem Freundeskreis früher. Also ich bin nicht mehr so richtig befreundet mit überhaupt jemandem aus meinem früheren Leben. Aber nicht so, weil ich gesagt habe, kein Bock mehr, sondern das Werte haben sich verschoben. Man wurde einfach fremd. Auch von denen ihrer Sicht wurde ich auf einmal komisch. Früher hast du das und das gemacht, jetzt predigst du. Aber es ist so, man wird fremd, man entfremdet sich, obwohl ich ja versuche, das zu verändern, aber es ist wirklich sehr schwierig, weil man einfach fremd ist. Und wir werden für diese Welt fremd mit unseren Werten, was wir als Werte haben, aber auch durch unseren Lebensstil, wie wir unser Leben gestalten auch. Und ich finde es interessant, dass gerade zwei Bereiche so extrem akzeptiert sind in unserer Gesellschaft. Und das einmal Alkoholkonsum und Sexualität. Gerade Fastnachtszeit, hier hat man das nicht so mitbekommen, ich komme aus der Nähe von Mainz, da ist Highlife. Ja? Also ich habe früher noch im Musikverein Posaune gespielt durch einen Fastnachtsumzug. Ich habe Fastnacht gehasst, aber das war halt, ne? Das ist vollkommen normal und es ist in Ordnung, sich 3 Tage lang abzuschießen, also zu betrinken, für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Völlig in Ordnung, ist auch ganz okay, diese 3 Tage das zu machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Aschermittwoch überhaupt bedeutet. Aschermittwoch, dann geht man in die Kirche und man bekommt das Aschekreuz auf die Stirn gemacht und damit ist alles, was in der letzten Zeit, in der Fastnachtszeit passiert ist, dir vergeben. Du darfst jetzt in die Fastenzeit bis nach Ostern reingehen. Und das sind die 2 Bereiche. Es ist völlig okay, auch sich 3 Tage zu betrinken. Genauso ist es ganz normal, sich auch sexuell ein bisschen auszuprobieren. Also so ein Konsens, der ist ganz normal. Ins Extreme natürlich nicht. Ja, auch beim Trinken, wenn du Alkoholiker bist, immer schlecht. Ja. Aber in diese, das ist so eine Akzeptanz drin. Und ich finde es so krass, wenn man so diese Fastnachtszeit und gerade so da auch im Radio und Dinge hört. Ich fühle mich in dieser, jetzt als Kind Gottes, so fremd dieser Welt. Ja, weil diese Werte ganz anders gelebt werden. Aber nicht nur mit unseren Werten sind wir Fremde, sondern auch mit unserer Hoffnung, die wir haben. René hat das ein bisschen angesprochen, wir leben in einer Welt, die turbulent ist, die wahrscheinlich die junge Generation heutzutage, so die 13-, 14-Jährigen, die wachsen in einer Zeit auf, die meine Generation, ich bin in einer guten Zeit aufgewachsen, aber die wachsen mit Krisen auf, ja. Und da haben wir eine Hoffnung, die wir mittragen dürfen, ob es mit Corona ist, mit Krieg, mit Politik, alles, was wir haben. Deshalb haben wir auch, wenn wir Fremde auf dieser Erde sind, einen Auftrag hier gegenüber dieser Welt. Gott spricht am Anfang der Bibel zu Adam und Eva, ihr habt den Auftrag, bewahren und bebauen, den haben wir jetzt auch noch. Wir sollen diese Erde bewahren und wir sollen sie bebauen, kultivieren, Kultur schaffen. Aber genauso gibt Jesus später den Auftrag an uns Menschen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das zieht sich durch alle Briefe, Paulus' Briefe, zieht sich das ein bisschen durch. So, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist übrigens die Formel zum Weltfrieden. Wenn alle Menschen durch diesen Satz leben würden, gäbe es Weltfrieden. Ja? Also wenn jeder so denken würde. Und heute wollen wir uns einen Bibeltext anschauen, wo Paulus das genau fordert, also die Nächstenliebe, von den Christen auf Kreta. Und zwar im Titusbrief. Titusbrief ist nicht ein normaler Brief wie Römerbrief, der jetzt an eine Region geschrieben wurde. Ja, zum Beispiel Römerbrief wurde an die Gemeinden in Rom geschrieben, Kolosserbrief, Laodicea, einem Bereich quasi, Epheserbrief, Philipperbrief wurde immer an einen Bereich geschrieben. Titusbrief wurde an eine Person geschrieben, der heißt oder hieß Titus. Und es war quasi, Titus war eine Person, die auf Kreta, auf einer Insel vor Griechenland die Gemeinden betreuen sollte. Ja, und dann war das quasi so ein Lehrer-Schülerbrief. So hat quasi Paulus so ein bisschen als Lehrer dem Titus ein bisschen geholfen. Hey, guck da mal rein, mach das mal, blablabla. Quasi der WhatsApp-Verlauf von Titus und Paulus. Und die Insel Kreta hatte einen gewissen Ruf in der damaligen Kultur gehabt, wurde im Griechischen das Wort Kretizo benutzt, um jemanden als Lügner zu bezeichnen. Also so verrucht waren die Leute dort, dass es klar war, hey, du bist ein Kreter, du bist quasi ein Lügner, wurde das Wort für Kretizo genannt. Und im 3. Kapitel dieses Briefes wollen wir uns mal anschauen, was Paulus da schreibt. Ihr werdet ein bisschen merken, wie er das schreibt, dass es schon an eine Person gerichtet ist, schon so, hey, mach das mal, geh da mal rein oder ja, wir schauen uns das an. Das nicht, Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Erstmal erinnern, also sie wissen das schon quasi, er muss sie quasi nochmal erinnern. Und ich weiß nicht, was bei dir so, was für eine Stelle du jetzt vielleicht auch zusammengezuckt hast, was du vielleicht so beim Lesen gedacht hast, so, oh, jetzt wird's hier vielleicht bei der Einleitung vom René schon interessant. Aber es ist auch ein Erinnern, zusammengezuckt. Hier ist einmal dieses Unterordnen, also erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Einmal ist die Behörden, würde ich sagen, ist ja mal Finanzamt oder sowas oder auch die Polizei. Das ist quasi die, denen ich mich unterordne. Und damit konnten die Christen dort auf Kreta einen extremen Unterschied machen, wenn sie sich den Behörden untergeordnet haben. Ja, das bedeutet, nicht korrupt zu sein oder Dinge, Systeme auszutricksen und selbst einen Vorteil darauf zu ziehen. Und für dich gehört das vielleicht auch fremd an. Wir kennen dieses korrupt nicht so krass. Natürlich, die da oben sind sowieso alle korrupt, aber nicht so in unserem Alltag. Ja? Wenn wir in andere Länder gehen, als ich in Tansania war, war es völlig normal, wenn ich im Auto unterwegs war, ich wurde jeden Tag angehalten. Ja, erstens, weil ich weiß bin und da wurde immer, hat der Polizeibeamte dann gesagt, ich habe Durst. Ja, und dann wusste ich schon, ja, entweder ich gebe dem jetzt 1,50 € für eine Limo oder ich gehe halt zur Polizei jetzt. Ja. Das heißt, da und damals noch mehr, man konnte einen Unterschied machen, wenn man diesem System, das kleine Korruption, da ist noch ein bisschen krasser, weiter oben dann, einen Unterschied machen. Genauso können wir in diesen Behördenfragen heute einen Unterschied machen, bezüglich, was uns betrifft, Steuern. Ja. Ich habe noch nie meine Steuern gemacht, das macht meine Frau, aber anscheinend kann man da auch Steuern hinterziehen. Kenne ich nicht. Aber auch Versicherung genauso, ja, Versicherungsfälle. Ja, dann sag du einfach, dir ist das Handy runtergefallen und nicht mir. Dann bezahlt meine Versicherung das. Schwierig. Aber mit den Sachen können wir uns vielleicht noch verstehen, aber einer Regierung, wir stoßen uns eher bei dem ersten Wort, bei der Regierung, einer Regierung unterzuordnen. Zwei Wochen nach der Bundestagswahl, einem wahrscheinlich Friedrich Merz, einem in Amerika Donald Trump oder in Russland einem Putin unterzuordnen, eine Regierung unterzuordnen. Das macht was emotional bei uns, glaube ich. Ich glaube, jetzt noch krasser wie vor 5 Jahren. Ja. Und das Problem ist ja, dass auch die Christen im Dritten Reich die gleiche Bibel hatten. Das heißt, auch sie hatten der Regierung, der NSDAP, sich unterzuordnen. Da kriegt man Probleme damit, ne? Und Paulus schreibt das im Römerbrief mit den gleichen Worten, Römer 13. Und in der Zeit, in dem Regierungskontext dieses Briefes, war Kaiser Nero, oder war Nero der Kaiser. Ich weiß nicht, wer von euch noch das, meine Generation, Brennprogramm Nero? Wow. Ja, ein paar Leute, ja, die trauen sich nicht zu outen. Ja, ich kenne. CDs brennen, nein, habe ich noch nie gemacht. Aber Kaiser Nero, da gab es eine CD, um eine CD zu brennen, quasi. Du hast eine Original-CD und kopierst die quasi auf eine Sicherheitskopie natürlich, falls das Originale kaputt geht. Und das Programm hieß Nero, Burning Rome. Also Burning Rome, ja, also Nero. Nero war ein Kaiser, wo man glaubt, dass er Rom angezündet hat, ja. Und deswegen, okay, der hat auch seine Mutter ermordet, also nicht ein cooler Typ, ganz, ganz schlechte Persönlichkeit, der auch dann den Christen versucht hat, diesen Brand anzuhängen auch. Ey, die haben das gemacht, ja, man braucht immer eine Minderheit, der kann man die Schuld zuschieben. In diesem Kontext schreibt Paulus diese Verse, ordnet euch der Regierung unter. Ordnet euch einem Kaiser Nero einer Regierung unter. Kleinen Unterschied gibt es damals zu heute. Paulus lebte damals, oder der ganze Kontext, in einer Autokratie, also eine Person herrscht und kann unkontrolliert politische Macht ausüben. Zum Glück haben wir heutzutage keinen Kaiser mehr, der einfach wie Lust und Laune hat, Dinge durchzusetzen. weil wir leben heutzutage in einer Demokratie. Und ich möchte versuchen, das ist eine sehr, sehr herausfordernde Stelle einfach, ich möchte versuchen, euch ein bisschen mitzunehmen, was ist da drin unser Auftrag auch. Und unser Auftrag ist es, in einer Demokratie Anteilnahme zu haben daran. Denn das ist der Grundsatz von Demokratie, dass wir Dinge einbringen, um Dinge zu verändern. Regierung unterzuordnen bedeutet nicht in einer Demokratie, ich lasse sie einfach machen, es interessiert mich nicht, sondern Demokratie bedeutet auch unterordnen der Regierung, zu sagen, da ist etwas, das stört mich, dagegen möchte ich vorgehen und das kann auch ein politischer Weg sein, wo ich zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit sehe und dann kann ich dort einen Schritt gehen und kann sagen, okay, mir gefällt das nicht, deswegen möchte ich dort politische Schritte eingehen. Ins Einsetzen in der Demokratie. Und auch Christen waren immer schon politisch. Regierung unterordnen bedeutet nicht, unpolitisch zu sein und sagen, es interessiert mich nicht, sondern die Christen auch damals haben gesagt, Jesus Christus ist mein Herr. Und sobald sie gesagt haben, Jesus Christus ist mein Herr, haben sie gesagt, der Kaiser ist nicht mein Herr. Christen waren immer schon politisch und auch die Juden waren damals auch in Ägypten, in der Sklaverei waren sie auch politisch, immer. Amos, der Prophet, hat eine politische Aussage gemacht, ja, die Freunde von Daniel in Babylon haben politisch sich dagegen gestellt, den König anzubeten, ja. Christen und Juden waren immer schon politisch, aber sie haben nie danach gestrebt, die Macht anzugreifen, also zu regieren. Sie haben nie den Sinn gehabt oder nie gesagt, sie wollen jetzt nach Macht streben, um zu regieren. Weil ich kann euch sagen, es wird nicht funktionieren, dass es eine Theokratie gibt in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land. Warum? Weil ich glaube, dass es schwierig wird, einer Person, die nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, zu erklären, dass sie nach der Bergpredigt leben soll. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, einer Person, die nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist, zu sagen, hey, du sollst deine Feinde lieben. Die versteht überhaupt nicht, warum soll ich meine Feinde lieben. Und das ist genau der Grund, weil Reich Gottes anders funktioniert, wie das Reich auf der Erde. Hier auf der Erde ist, hey, mein Feind lieben, auf keinen Fall. Ich drehe dem den Spiegel ab, ich gucke, dass ich irgendwie meinen Nutzen daraus habe. Warum soll ich auf meinen Feind gucken? Hey, der ist gegen mich. Ja. Und im Reich Gottes funktioniert es anders, ja. Und ich glaube, dass Menschen, die nicht den Heiligen Geist haben, nicht nach diesen Prinzipien leben können. Und deswegen glaube ich, dass diese Regierungsform von Theokratie nicht möglich ist. Und trotzdem sagt er, wir sollen aktiv sein, jederzeit bereit sein, jederzeit etwas Gutes zu tun. Also aktiv diese Gesellschaft zu gestalten, mit unseren Werten, für etwas auf die Straße zu gehen auch. Zu schauen, wo ist soziale Ungerechtigkeit und uns dafür einzusetzen. Wir sind nicht gemacht zum Herrschen, sondern zum Dienen. Und im nächsten Punkt geht es mehr um das Miteinander. Wie begegne ich meinem Gegenüber? Das ist Gesellschaft. In der Soziologie nennt man es Gesellschaft. Gesellschaft bezeichnet durch unterschiedliche Merkmale zusammengefasste und abgegrenzte Anzahl von Personen, die als sozial Handelnde miteinander verknüpft leben und direkt oder indirekt sozial interagieren. Also alles, was wir machen in Siegen in Deutschland. Wir sind Gesellschaft, jeder von euch. Ich weiß nicht, wie du auf unsere Gesellschaft schaust. Vielleicht denkst du, hey, hier geht sowieso alles langsam den Bach runter. Wie die Leute mir begegnen, hey, wie die sich benehmen, auch in dem Restaurant, die Kellnerin, hey, und der Kunde beim Supermarkt, wie der sich benimmt. Die Gesellschaft geht den Bach runter. Vielleicht denkst du so, vielleicht schaust du auf unsere Gesellschaft. Dann darf ich dir sagen, Gesellschaft wird nicht durch Politik gemacht und durch Politiker, sondern Gesellschaft wird durch dich gemacht. Jeder einzelne von uns hat Einfluss auf eine Gesellschaft. Jeder einzelne von uns spielt eine Rolle in dieser Gesellschaft, um diese Gesellschaft zu verändern. Und das ist ein Auftrag, den wir haben. Und nicht ein, hey, es geht hier alles sowieso Bach runter. Wie denkst du über unsere Gesellschaft? Friedrich Nietzsche, ein deutscher atheistischer Philosoph und polemischer Religionskritiker. Hoffentlich beschreibt es den so, wer Nietzsche kennt, vielleicht ganz gut. Er ist provozierend denkender Mensch. In seinem Werk Also sprach Zarathustra, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und ich finde die Aussage, für mich müssten die Christen erlöster aussehen irgendwie, ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber für mich müssten manchmal Christen auch einfach erlöster aussehen. Wir glauben an das Evangelium. Falls du nicht weißt, was bedeutet, griechisch Evangelion bedeutet Freudenbotschaft. Es ist eine Botschaft der Freude. Und ich bin davon überzeugt, dass, oder manchmal habe ich mir auch gedacht, so, wir sollten eigentlich an der Freude erkennbar sein. Menschen sollten an uns Freundlichkeit, Sanftmut, Barmherzigkeit erkennen. Gerade an uns Kinder Gottes. Und wenn sie nicht an uns, an wem dann? Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, wenn er morgens in den Bäcker reingeht, lieber eine Verkäuferin und Verkäufer haben möchte, der freundlich ist. Geht jemand morgens zum Bäcker und sagt, hey, heute will ich eine, die richtig schlecht gelaunt ist, die null Bock auf den Job hat und keinen Bock auf mich hat. Keiner würde es sagen. Wer meldet sich? Keiner. Gut. Ich glaube, dass es jeder möchte und ich glaube, jeder, der auch irgendwo mal da gearbeitet hat, der wünscht sich einfach, hey, der Kunde, dass sie einfach freundlich sind und lieb sind. Weißt du, wie die Realität ist, wenn du morgens beim Bäcker bist, vielleicht kriegst du so Menschen auch mit, selber ist man ja nie so, ne? Aber vielleicht kriegst du Leute auch mit, die noch nicht mal Bitte und Danke sagen. Jeder möchte sowas. Meine Bäckerfrau im Piro, da kommst du rein, die gibt dir das Gefühl, die kennt dich schon seit Jahren. Und das ist schön, ja? Obwohl ich die noch gar nicht so lange kenne, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber wir spielen da eine Rolle. Entweder sind wir die Person hinterm Tresen, ja, die was verkauft, oder wir sind die Person, die in den Laden reinkommt und etwas kauft. Wir spielen eine entscheidende Rolle. Wir können uns nicht rausziehen und sagen, mein Güte, war die wieder schlecht gelaunt, sondern wir spielen eine Rolle da drin, um einen Unterschied zu machen. Ja? Ein Beispiel vom Auto, wenn ich einen Unfall baue, jemanden hinten aufs Auto drauf fahre oder jemand fährt mir aufs Auto hinten drauf, wie hoffe ich, wie erwarte ich, wie wünsche ich mir, wie die Person, der ich aus Versehen draufgefahren bin, reagiert? Kommt die raus und sagt, hast du keine Augen im Kopf? Hast du mich nicht gesehen? Oder wünsche ich mir, oh, das ist jetzt schlecht, da müssen wir jetzt irgendwie mal eine Lösung finden. Also wie hoffe ich mir, wie die Person reagiert? Hey, so kann ich reagieren, weil ich bin auch mal die Person, der mir jemand hinten aufs Auto fährt und dann ist an dir oder mir gelegen, wie ich reagiere auch in dieser Situation, um einen Unterschied zu machen. Ich habe am Anfang des Jahres habe ich in einem Irish Pub einen sehr schönen Spruch gelesen. Es gibt keine Fremden, es gibt nur Freunde, die du noch nicht kennst. Und das, finde ich, ist so eine Einstellung, die ist nicht Ellenbogen, weil glaubt mir, sehr, sehr viele Menschen haben die Sehnsucht danach, Menschen kennenzulernen, in Gemeinschaft zu sein, mit Menschen zu reden. Ja, und wir laufen aneinander vorbei als Fremde. Ja. Und wir spielen eine entscheidende Rolle. Manchmal brauchen Menschen jemanden, der sie anspricht. Und dann ist immer die Frage, was das Schlimmste, was passieren kann in dieser Situation. Dass die Person keinen Bock hat, mit mir zu reden. Langstreckenflüge sind immer perfekt, um Menschen kennenzulernen. Wenn man 6-7 Stunden lang in einem Flieger sitzt, neben einem, ist Herausforderung schwierig, kein Gespräch anzufangen. Aber das sind die schönsten Gespräche, weil du kannst nicht weggehen. Die andere Person kann auch nicht weggehen. Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass die Person dir zeigt, dass sie keine Lust hat, mit dir zu reden. Und das merkst du relativ schnell, machst deine Kopfhörer wieder rein, hörst deinen Podcast weiter, alles gut. Aber es nicht versucht zu haben, etwas Gutes dabei rauszukommen. Ja? Und ein Mensch zu sein, der, wenn man ihm begegnet, unheimlich stark Gottes Liebe in seinem Auftreten ausstrahlt. Das ist besser als jede Predigt. Das ist besser als jede Predigt hier oben am Grünchen, ja, vom Schabernack oder so, sondern das Ausstrahlen von Gottes Liebe in deinem Handeln, in deinem Art und Weise, wie du redest, wie du mit Menschen umgehst, ist besser als jede Predigt. Und da spielt jeder von uns eine Rolle. Da kann sich keiner rausnehmen und kann sagen, hey, ich bin halt so. Ich bin nicht der Typ. Hey, Freudenbotschaft, Evangelium. Und das ist unser Auftrag. Ja, unser Auftrag hier in dieser Gesellschaft, den haben wir, um etwas Besseres daraus zu machen. Sie sollen niemand schlecht reden, keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein, allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Nicht schlecht reden bedeutet lästern, machen wir Christen nicht. Wir machen uns einfach nur Sorgen um die Person, deswegen reden wir drüber, über die Probleme, die sie hat. Machen wir ja nie. Kein Streit, friedfertig bedeutet, sich dem Frieden zugeneigt fühlen. Alles zu tun, dass Frieden passiert und nicht auf mein Recht beharren. Mit aufrichtiger Freundlichkeit. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Vers mitgeben, den ich vor 2 Wochen an der Bundestagswahl, als der Kuhn hier war, ab diesem Sonntag begleitet mich dieser Vers Tag für Tag. An dem Sonntagnachmittag schon. Vielleicht, wenn du Kinder hast hier in der Kinderkirche, dann begleitet dich vielleicht dieser Vers auch schon die letzten Woche, weil der genau an diesem Sonntag als Lied gesungen wurde. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Absoluter Renner bei uns momentan. Ja, gibt es ein Lied davon, könnt ihr euch gerne mal auf Spotify anhören. Und seitdem ich das gehört habe, so vor 2 Wochen, ne, gerade wenn Bundestagswahlen, alles was so passiert, ist gerade echt gefährlich und wild einfach, was in der gesamten Welt passiert. Und da ist immer die Frage, was machen wir? Und da ist so schön dieser Vers, den Paulus im Kapitel 12 am Schluss sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ja, das macht einen Unterschied. Und das ist auch unser Auftrag hier in dieser Gesellschaft. Wir sind nicht fähig, diese Welt zu retten, das ist auch nicht unser Auftrag, diese Welt zu retten, egal ob politisch oder irgendwie anders. Ja, wir sollen das Beste tun, dahingehend. Wir können sie aber nicht retten, aber wir können dieses Böse mit Gutem besiegen. Wir wollen Licht sein in einer Zeit, wo Menschen sich nach Hoffnung sehen. Und was ich dir heute Morgen sagen möchte, womit du rausgehen darfst, die Band kann schon mal nach vorne kommen, was dein Auftrag ist, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, du bist Botschafter des Höchsten. Und ich finde Botschafter so schön, weil es einfach so jemand ist, der die Person so wie so ein Stellvertreter Gottes ist. Ja, du spiegelst quasi mit allem, was du tust, darfst du, nicht musst du oder solltest du, darfst du auf Gott hinweisen. Ja, mit deiner Art, wie du mit Menschen umgehst, ja, wie du mit deinem Finanzen umgehst, mit allem, was du tust, mit deinem Handeln, darfst du auf Gott hinweisen, weil du ein Botschafter des Höchsten bist. Das ist dein Auftrag. Und trag ihn mit Stolz. Es ist keine Bürde, das nicht mit gehobenem Zeigefinger. Hey, denk dran, du bist Botschafter des Höchsten. Nein, das ist etwas, was wir mit Stolz tragen dürfen. Wir sind Botschafter des Höchsten. Und das ist Bauen am Reich Gottes. Ja, wir haben einen Auftrag und eine Möglichkeit, diese Gesellschaft, diese Stadt zu einem Ort zu machen, wo Menschen Jesus Christus an der Liebe seiner Jünger, seiner Nachfolger erkennen können. Und das ist anbetend leben. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, dass du uns erfüllt hast mit diesem Heiligen Geist, mit deinem Geist auch. Dass wir so handeln können überhaupt, dass wir auch so leben können auch. Dass wir für deine Werte eintreten können und hinweisen können auf dich. Und himmlischer Vater, ich bete für jeden Einzelnen. Siehst Menschen jetzt hier, die vielleicht das gehört haben, die auch die Worte von Paulus gehört haben, aber ihr Leben betrachten und merken, dass sie kraftlos sind, dass ihr vielleicht auch die Geduld fehlt, dass sie ja einfach vielleicht auch Angst haben, Dinge zu tun, auf Menschen zuzugehen. Und da bitte ich, dass du ihnen begegnest und sie erfüllst mit deinem Geist und ihnen die Angst wegnimmst, mit deinem Geist, der kein Geist der Angst ist. Und dass du uns fähig machst, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wir können sie nicht retten. Du hast sie gemacht und du wirst sie nehmen auch. Aber du hast uns hier hergestellt, um einen Unterschied zu machen, um Menschen deine Liebe durch unser Handeln weiterzugeben. Ermutige uns jeden Tag neu, diesem Auftrag nachzugeben, als deine Botschafter zu sein. Und ich danke dir dafür, dass wir das sein dürfen, dass wir deine Botschafter sein dürfen, als sündige Menschen auch. Als Menschen, die vielleicht, ja, tagtäglichen Dinge tun, die dir vielleicht nicht gefallen. Und trotzdem sagst du, wir dürfen deine Botschafter des Höchsten sein. Deine Botschafter hier auf der Erde. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.